Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 109 vom 27. September 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und ich muss sagen, da drin ist es heute ziemlich eng. Irgendwas ist anders, aber ich begrüße erstmal den Julian hier bei mir. Hallo Julian.
Moin moin.
Und jetzt haben wir auch den Grund gefunden, warum es hier so eng ist. Alina ist nämlich auch mit dabei. Moin Alina.
Hallo zusammen.
Alina, du bist tatsächlich ein Neuzugang hier bei uns im Podcast-Team und deswegen wollten wir es uns einfach nicht nehmen lassen, dich hier in dieser Soytalk-Folge mal außer der Reihe sozusagen vorzustellen und uns dafür auch wirklich Zeit nehmen, Alina. Erstmal schön, dass du heute hier da bist und erzähl doch gern mal was zu dir. Was machst denn du so?
Genau, wenn ich nicht hier bin, dann mache ich meinen PhD in Zürich in der Schweiz. Von dort komme ich auch an der Agroscope und an der ETH. In meinem PhD beschäftige ich mich mit Nassreisanbau in der Schweiz und dort stampfe ich durch die gefluteten Felder und schaue mir die Treibhausgase an und auch die Böden.
Alina, es gibt Reisanbau in der Schweiz, also das ist ja jetzt erstmal was, was mich komplett flasht.
Ja genau, das kennt man ja eigentlich eher so aus Asien da, diese schönen Reisterrassen, aber ja, das gibt es seit neuestem auch in der Schweiz. Seit 2017 bauen da Reis an und das funktioniert eigentlich gar nicht schlecht. Ja, wir vermuten, dass das am Klimawandel liegt und das funktioniert wirklich ganz gut. Also wir haben einen Bauer, der jetzt wirklich ganz auf Nassreisanbau umstellen will und davon leben will.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und kannst du vielleicht noch was dazu sagen, warum sich's lohnt, diese Reisböden zu untersuchen? Was ist denn da besonders dran oder warum muss man die erforschen?
Ja, zum einen werden die Böden stark verdichtet durch den Reisanbau. Also man muss sich dann schon fragen, kann man danach noch etwas anderes anbauen? Und zum anderen passieren da ganz spannende Dinge, wenn diese Böden geflutet sind über längere Zeit. Methan wird ausgestoßen, aber auch die ganze Chemie, die ändert sich dadurch sehr stark. Und ja, das gucke ich mir an.
Das ist sehr schön. Du hast heute, wo wir gerade über Bodenchemie sprechen, auf deinem Instagram-Account, und das haben wir bis jetzt auch verschwiegen, tatsächlich was gepostet zum Thema blaue Böden. Ja? Das war ziemlich spannend mal wieder. Aber du bist auch auf Instagram aktiv und betreibst da auch selbst Wissenschaftskommunikation, ne?
Genau, ich habe auf Instagram seit 2 Monaten einen Wissenschaftskommunikationskanal, wo ich einfach versuche, den Leuten mehr über Böden beizubringen und sie auch ins Feld mitnehmen und einfach zu zeigen, was das Leben als PhD in der Bodenkunde so alles zu zeigen hat. Genau, und der Instagram-Account, der heißt soil.core, weil ja, wer mag schon keine Bodenkerne? Genau.
Ja, sehr gut, sehr gut. Den werden wir natürlich auch unter dieser Folge verlinken. Und ich werde ja auch nicht müde, tatsächlich deine Inhalte dort zu teilen, weil sie ganz einfach auch gut sind, Alina.
Danke.
Weil das wirklich Spaß macht und weil man sieht, dass du mit ganz viel Elan und Enthusiasmus da tatsächlich Videomaterial erstellst. Das kostet bestimmt auch viel Zeit und den einen oder anderen Nervenstrang, oder?
Ja, manchmal auf jeden Fall.
Das glaube ich, ne? Aber du machst das mit Elan. Deswegen kam ich gar nicht umhin, dich zu fragen, ob du vielleicht auch bei uns mitmachen willst, ne? Und das wird jetzt passieren. Wollen wir schon anteasen, was du dann hier machen wirst, oder halten wir es erstmal geheim, Alina?
Ja, ich glaube, man kann schon ein bisschen Vorgeschmack geben.
Okay.
Genau, ich werde die Lehrbuchfolgen auf Englisch übersetzen und dann auch einsprechen.
Ja, Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es wird also in Zukunft den Zollcast, zumindest was die Lehrbuchfolgen angeht, nicht nur auf Deutsch geben, sondern auch auf Englisch. Das ist ein Feedback aus der Community, das haben sich viele gewünscht. Und Alina, du bist am besten dafür geeignet, weil ich finde, du sprichst ein sehr schönes, charismatisches Englisch. Und da könnte ich mir niemand Besseren vorstellen, tatsächlich.
Wunderbar.
Ja, Alina, dann schön, dass du hier im Team dabei bist. Julian und ich freuen sich und alle anderen aus dem Team freuen sich sicherlich auch. Alle anderen im Team freuen sich auch. So. Und ja, schauen wir mal, was wir zusammen alles wuppen können und was wir gestalten, Alina. Und ja, hab einfach eine schöne Zeit hier bei uns. Es ist auch immer gut, neuen Wind reinzukriegen und neue Leute, die den Podcast weiterentwickeln. Und ich glaube, da bist du genau die richtige Person für.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
So, Alina, und jetzt verabschieden wir dich. Du hast gesagt hier, ach Mensch, ihr nehmt nach 20 Uhr auf, das ist zu spät für mich. Die Doktorandin muss schlafen gehen und das ist natürlich verständlich. Du hast einen harten Tag gehabt heute, ne? Deswegen verabschieden wir dich an dieser Stelle schon mal, Alina. Mach's gut, bis bald.
Bis bald, viel Spaß.
Ja, Julian, und jetzt sind wir wieder zu zweit, ein bisschen mehr Platz in der digitalen Bodenprofilgrube und wir finden uns ja hier in regelmäßigen Abständen zusammen, um aktuelle wissenschaftliche Forschung rund ums Thema Boden zu besprechen. Und da bist du diesmal tatsächlich derjenige, der was vorbereitet. Und das Thema dieser Folge ist Alter echt jetzt, Julian. Was hat's denn eigentlich damit auf sich? In welche kuriose Welt willst du mich denn diesmal entführen?
Na, wenn man so den Katalog durchguckt, was man bisher noch nicht gehabt hat, der natürlich immer dünner wird, das ist immer die Herausforderung, ja, je mehr wir machen, war mir dann noch aufgefallen, sowas wie Paläoböden, ne? Also alte Böden auf Basis alter Klimabedingungen zum Beispiel, die hat man noch allenfalls am Rande vielleicht mal erwähnt. Ja, und dann bin ich mal auf die Suche gegangen, was wir denn so Schönes finden können. Hab, denke ich, auch was ganz Nettes an Studie gefunden. Und ja, ich glaube schon, dass wir uns da so unsere übliche Zeit ganz nett drüber unterhalten können.
Ja, bin ich mal gespannt, Julian, weil das Thema Paläoböden, da habe ich mich tatsächlich auch noch gar nicht mit beschäftigt. Also insofern bildest du mich jetzt auch vor. Du hast eine große Verantwortung an diesem Abend.
Ja. Gut, ja, also ich habe ein Paper mitgebracht. Mir wurde im Vorgespräch schon wieder schamlose Regionalwerbung vorgeworfen. Aber es ist tatsächlich reine Koinzidenz, wie der Wissenschaftler sagt, um nicht zu sagen Zufall, dass es tatsächlich was aus Rheinland-Pfalz geworden ist. Denn ich habe einfach mal geguckt auf den deutschsprachigen Raum, was kriegt man da so an schönen, kleinen, handlichen Papern, die nicht am ganz großen Rad drehen, wo man aber schon mal so ein bisschen methodisch breit aufgestellt sieht, was so in der Paläo-Bodengeografie gemacht werden kann. Was für uns erstmal wichtig ist, ist vielleicht so ein bisschen auf die Lehrbuchfolgen zu referenzieren, weil es gibt ja durchaus unterschiedliche Horizontnomenklaturen, auch nach KA5 und jetzt auch nach KA6, wie man sowas halt auch durchkartieren kann. Und was da für uns natürlich ganz interessant ist, sind zwei Kategorien an, jetzt müssen wir ganz tief wühlen, geogenen Merkmalen, also diese kleinen Buchstaben, die vor den Horizont kommen. Und da gibt es interessanterweise zwei, nämlich einmal reliktisch und einmal fossil. Das sind so diese kleinen Vorbemerkungen, die man vorsetzen kann an geogenen Merkmal, um eben anzuzeigen, naja, das ist irgendwie ein älterer Boden. Und das ist auch gerne immer so eine Unterscheidung, die man am Anfang macht, zu sagen, okay, was bedeutet das überhaupt? Na, also das sind ja schon unterschiedliche Kürzel, damit auch unterschiedliche Bedeutungen. Und wenn wir über reliktische Böden sprechen, also würden wir zum Beispiel einen RAH-Oberboden kartieren, dann ist das ein Boden, wo wir anzeigen, der kann nicht unter derzeitigen Klimabedingungen gebildet werden. Also etwas Reliktisches, was also als ein Relikt eines früheren Klimas rumliegt. Und fossil, das kann auch was ziemlich Aktuelles sein, ist aber halt einfach bedeckt durch eine jüngere Schicht. Diesmal nicht Horizont, sondern wirklich eher eine Schicht, also ein Substrat. Bedeutet also ein Boden, der bedeckt wurde durch ein neues Ausgangsmaterial und auf diesem neuen Ausgangsmaterial hat sich ein neuer Boden gebildet. Ja, das sind also zwei Möglichkeiten, wie ich Böden, die voll entwickelt sind, irgendwo in der Tiefe kartieren kann, vielleicht finden kann. Und meistens natürlich sind unsere reliktischen Böden auch fossil, ne, weil die liegen dann irgendwo tiefer, sind begraben von jüngerem Sediment, von anderen Böden. Und um da die grundsätzlichen Regeln klarzulegen, wie kann denn sowas Wildes passieren? Normalerweise lernen wir ja, ein Boden entwickelt sich aus dem Gestein, gammelt da Jahrtausende vor sich hin unter unterschiedlichen Klimabedingungen und ja, ist eigentlich ein Kontinuum. Und dieses Überlagern von jüngeren Schichten, hauptsächlich haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ist das anthropogene bedingte Bodenerosion, also sprich so ein Kolluvium, was sich auf einen Boden drauf lagert, der da drunter liegt. Es kann natürlicher Bodenabtrag sein. Im Deutschen trennen wir das ja immer noch, ne? Abtrag versus Erosion, das eine menschlich, das andere natürlicher, sagen wir es zumindest mal so. Oder halt auch so Geschichten, die wir, da sind wir auch wieder bei der Regionalwerbung, in manchen Gegenden Deutschlands haben, nämlich zum Beispiel sowas wie ein Vulkanausbruch. Ne? Das bedeutet, dass also plötzlich neues Material einfach runterregnet, ne? Und wieder einen Ausgangspunkt für eine Bodenbildung bildet. Und das sind alles so Gedanken, die man sich stellen muss, wenn man jetzt in diese etwas tieferen Regionen vorstößt. Also das Paper, was wir uns heute angucken werden, behandelt Bohrkerne, die so knapp 5 Meter mächtig sind. Was für ein Mittelgebirgsgebiet, wo wir auch in dem Paper unterwegs sind, schon ziemlich tief ist. Na, im Flachland kann das durchaus mal sein, dass wir auch Lockersedimente oder Bodenhorizonte in diesen Tiefen natürlicherweise auch finden. Für Mittelgebirge sind 5 Meter schon ordentlich Strecke, die man nach unten geht. Naja, und um jetzt mal die Katze aus dem Sack zu lassen, das Paper ist, wie der Engländer sagt, a mouthful. Es hat einen ziemlich langen Titel tatsächlich, den man auch schon ein bisschen sezieren kann. Also es ist, nennt sich Late Pleistocene to Early Holocene Natural and Human Influenced Sediment Dynamics. Luft holen. And soil formation in a zero order catchment in southwest Germany, Klammerchen auf, Palatinate Forest, Klammer zu. Zu Deutsch quasi, wir haben eine Zeiteinheit vom ausgehenden Pleistozän, das heißt Ende des letzten Eiszeitalters, bis ins frühe Holozän, also unsere Jetztzeit. Und was sich die Leute da angeguckt haben, ist es eine bunte Mischung tatsächlich aus Mainz vor allem damals sitzen, Tübingen, Marburg, Frankfurt, und sogar einmal noch Dame aus Frankreich, die noch mit dabei ist. Und die haben sich ein ganz, 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 ganz kleines Einzugsgebiet, deshalb ein Zero-Order-Catchment, also ganz oben in einem Fließgewässersystem angeguckt, im Pfälzerwald, also im Südwesten sogar auch von Rheinland-Pfalz, und haben sich da eben angeguckt, was hat es an Sedimentdynamik und Bodenbildungsdynamik gegeben seit dem letzten Eiszeitalter. Also das ist im Grunde die Übersetzung dieses extrem langen Titels. Das heißt, was wir heute vor uns haben, ist vom Untersuchungsgebiet winzig. Also wenn man sich das Paper anguckt und runterlädt aus den Shownotes quasi raus, wird man also sehen, das ist wirklich ja ein absolutes Kleinsteinzugsgebiet. Hat aber den schönen großen Vorteil, dass es ein ziemlich steil eingeschnittenes Tal ist, was schon uns einen Hinweis darauf gibt, dass hier einiges natürlich an Materialbewegung stattgefunden hat und eventuell dadurch halt eben auch Klimaarchive dort erhalten sind, gerade in den tiefen Linien, weil sie eben von Material bedeckt wurden, das von oben reinkommt. Was bei dem Paper sehr schön und sehr breit war, ist jetzt im Gegensatz zu dem sehr kleinen Untersuchungsgebiet der methodische Ansatz, weil da wurde wirklich aus jedem Rohr gefeuert, was man im Grunde hat. Also die haben sowohl bodenphysikalisch als auch bodenchemisch ziemlich tief reingeguckt. Also bodenphysikalisch vor allem im Gelände erstmal natürlich Textur angesprochen, also sprich die Bodenart, Farbe, Aggregatsstrukturen, sind dann ins Labor noch rübergegangen, haben sich vor allem auch mit dem Kohlenstoff beschäftigt, der nachher auch noch wichtig wird für die Datierung. Da gibt es ja mit der C14-Datierung zum Beispiel einen ziemlichen Methodenstandard und haben dazu auch noch geguckt, um eben so einen Hinweis darauf zu bekommen, wie sah es denn damals ungefähr aus, was für Bildungsbedingungen haben wir, haben eine Bandbreite an Schwermetallen sich angeguckt, aber auch zum Beispiel essentiellen Pflanzennährstoffen, pH-Wert zum Beispiel, oxidierbares Eisen auch mit drin, also relativ breit abgedeckt. Und sie haben auch an manchen Stellen, dazu kommen wir nachher sicherlich auch noch, sogar Holzkohle drin gefunden, was super wertvoll war, weil man, wenn man es gut anstellt, tatsächlich auch eine Information darüber bekommt, was war das mal für ein Baum, der da gebrannt hat. Ja, und warum das da gebrannt hat, das werden wir jetzt sicherlich in den nächsten Minuten so ein bisschen klären. Aber daran sieht man, die haben das wirklich sehr kleinteilig räumlich betrachtet, aber super breit auseinandergezogen, was eben das Methodische angeht. Und wie ich auch schamlos sagen muss, hatte ich am Anfang die Sorge, so ein bisschen Style over Substance, das also zu schön dargestellt und vielleicht ein bisschen dünn dahinter, aber es ist tatsächlich nicht dünn, aber super schöne grafische Darstellung. Also es ist von den Papern, die ich bisher so mal mitgebracht habe, würde ich schon sagen, die haben sich richtig Arbeit nachher nochmal in der Visualisierung der Daten gemacht. Also ich fand es auch sehr spannend, wirklich mal so zu gucken, was haben wir denn da so für Möglichkeiten, wie ich was darstelle. Also neben wirklich schönen Fotografien, was auch nicht immer so gegeben ist in Forschungspapern, haben die also traumschöne Schnittgrafiken gemacht, wo man also sehr schön einfach auch diese Befunde für sich einordnen kann. Also wenn es jemals von meinen vorgestellten Studien mal ein Paper gab, was man sich runterladen sollte und mal angucken sollte, dann ist das definitiv das. Also weil das wirklich davon lebt, dass man diese Darstellung und auch die Fotos von den Bohrkernen wirklich mal sauber sieht. Also das ist im Grunde so das Grundsetting.
Auf jeden Fall, das will ich nur unterstützen. Ich habe es mir gerade auch mal gezogen, weil ich ja auch Freude dran habe, tatsächlich mir die Paper mal vorstellen zu lassen. Zieht euch das auf jeden Fall. Wissen wir, ob das Open Access ist?
Oh, da müsste ich tatsächlich gucken. Also bei uns war es im Lizenzpool der Universität mit drin.
Ja.
Ich kann das aber nochmal nachgucken. Das sollte auf jeden Fall machbar sein.
Ja, ne, also falls es nicht Open Access ist, dann schreibt uns gerne einfach mal eine Mail. Dann können wir euch sagen, wo ihr das kaufen könnt. Das ist auf jeden Fall, ne? Und macht überhaupt nicht den Fehler, das will ich ja auch nochmal sagen, und guckt auf so Seiten wie Sci-Hub beispielsweise, ne? Das ist höchst illegal, also nicht.
Fragt gar die Autoren, die sind ja immer ganz sauer, wenn man Rückmeldung bekommt, ja, dass man gerne was hätte, ne?
Genau, auf ResearchGate oder so, auf gar keinen Fall die Autoren fragen oder auf Sci-Hub gehen oder uns gar fragen, ob wir euch das Paper zusenden können. Das ist alles sehr illegal, ne? Ja, genau, ne? Aber es ist wirklich, ich muss auch sagen, es ist gut bebildert, es macht richtig Spaß oder man hat da richtig Lust drauf reinzulesen.
Ja, also es muss auch wirklich sagen, also es war für mich auch ein super klar lesbares und aufschlüsselbares Paper. Was die Befunde angeht, da sprechen wir jetzt gleich ja dann noch drüber, was plausibler ist, was nicht oder wie man auf Dinge kommt. Aber ich muss sagen, von den Visualisierungen her und wie man also, sag ich mal, das wissenschaftliche Marketing im Paper verkauft, ist schon eines der stärksten, was ich jemals so vor der Flinte hatte, allein in der Visualisierung. Mhm. Also merkt man, da sind noch so ein paar Stunden Gehirnschmalz tatsächlich mit reingegangen. Super spannend halt vor allem auch, wer es dann vor sich hat, ist dann zum Beispiel Abbildung 8, wenn wir darauf verweisen dürfen, wo zum Beispiel eine echt kreative Darstellung ist verschiedener bodenchemischer und physikalischer Parameter, also in einer Grafik reingegossen, sehr, sehr sauber überlegt. Also das macht schon Freude, zu diesem Argumentationsstrang da wirklich durchzufolgen, weil man immer klare Abbildung dabei hatte, um das so ein bisschen zu referenzieren, was man da gesehen hat. Jo, gibt's erstmal so von deiner Seite denn, bevor wir so fachlich reingehen, irgend so noch eine Frage zum grundsätzlichen Setting und was überhaupt und wie überhaupt?
Ja, na, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Du hast ja gesagt, quasi diese geogenen Merkmale von Paläoböden sind entweder das Reliktische oder das Fossile. Aber gibt es vielleicht eine allgemeine Definition, wann ein Boden jetzt ein Paläoboden ist oder so? Ich dachte immer, dass man das vielleicht jahresmäßig so von irgendwie festmachen kann. Oder ist das einfach
schwierig?
Nur, ja, ist schwierig. Ja, ne?
Es ist sehr schwierig. Also normalerweise ist der Marker, den man eben hat, und deshalb heißt das, ich muss tatsächlich mal, die K6 ist bei mir auch frisch auf dem Tisch gelandet, ob es immer noch so genannt ist. Aber man spricht tatsächlich auch bewusst bei diesen reliktischen Böden von, Zitat K5, nach 10 Jahren Lehre kennt man den Satz auswendig, Böden, die unter aktuellen Klimabedingungen nicht geschaffen werden können. Punkt. Und da ist ganz klar der Fokus auf den bodenbildenden Faktor Klima, was ja auch Sinn ergibt, weil alle anderen bodenbildenden Faktoren würde ich jetzt den Mensch ausklammern. Und wir sind jetzt in Zeiträumen, die so weit auch zurückgehen, dass wir beginnenden anthropogenen Einfluss sehen, aber übergeordnet eben natürliche Prozesse. Wenn ich das durchklappere, Ausgangsgestein bleibt meistens gleich. Wir haben nachher noch ein bisschen vulkanische Tephra drin. Die Wasserbedingungen ändern sich ja auch, aber sind meistens ja auch klimagesteuert. Also dementsprechend komme ich quasi auch immer wieder aufs Klima zurück. Das Relief ändert sich gegebenermaßen auch, aber das kann ich gut nachvollziehen. Das haben die ja auch in dem Paper gemacht, weil sie auch noch ein bisschen Sediment budgetiert haben. Aber normalerweise sagt man, Klima ist die Stellschraube. Also Böden, die sich also unter nicht mehr aktuellen Klimabedingungen gebildet haben, dort spricht man dann gerne eben von den Paläoböden. Und bei uns gibt's da, sag ich mal, für den Untersuchungsraum Deutschlands so ein paar wichtige Zäsuren. Das eine ist ganz klar das Pleistozän. Da haben wir vor allem viele Fließerden in den Mittelgebirgen. Wir haben die ausgeprägten Sanderablagerungen aus den Glazialstadien eben in Norddeutschland und die Schotterablagerungen in Süddeutschland von den Alpengletschern eben. Das waren größere Zäsuren der Bodenbildung, weswegen man eigentlich davon spricht, dass der Startschuss unserer rezenten Bodenbildung Ende des Eiszeitalters ist. Also im Grunde genau da, wo das Paper jetzt auch so reinhakt und ansetzt, das ist meistens für uns so der Startschuss der rezenten Bodenbildung. Natürlich, wie in jedem natürlichen System, hat der Mensch jetzt hart die Finger da drin. Das heißt, wir sehen rapide Änderungen, und das ist auch in diesem Paper beschrieben, so dann in der Skala von wenigen hunderter Jahren, ganz oben am Ende, die wir vorher über Tausende eigentlich nicht gesehen haben. Also wo wir eigentlich ein stabiles System haben, wo man natürlich überall, und das ist ja auch immer dieser Streitpunkt, sind wir schon in einem Anthropozän. Also bei den Böden kann man durchaus den Schluss ziehen, aber sicher. Na, also weil selbst unsere Forste, das meiste ist ja Forst oder zumindest forstlich beeinflusst, die zeigen schon deutlich andere Eigenschaften als der naturnahe Waldboden, wie wir ihn vielleicht mal hatten. Weil sobald da irgendwie forstliche Nutzung drüber gegangen ist, ist meistens irgendeine Änderung auch zu sehen. Dementsprechend Klima ist so der Hauptmarker. Wenn man weiter zurückguckt, wir haben es auch wieder, Regionalwerbung kann ich sagen, so tertiäre Geschichten oder beziehungsweise, wie es ja neuerdings, also seit über einem Jahrzehnt heißt, Neogen und Paläogen. Da haben wir zum Beispiel so Terrassenablagerungen, die ganz gerne sind an den größeren Flüssen, also Rhein, Mosel und ähnliches. Die zeigen dann also ihre Terrassenablagerungen, die teilweise bis ins Neogen halt zurückgehen. Und natürlich haben wir dann auch noch sowas, wo man am Anfang ans gute alte Musikfernsehen denkt. Es gibt ja auch noch deutschlandweit verbreitet die MTV. Das ist die sogenannte mesozoisch-tertiäre Verwitterungsdecke. Das bedeutet also dort, wo wir also übers Mesozoikum eine intensive chemische Verwitterung hatten. Deutschland war ja weiter südlich, also Äquatormeer, ist ja immer weiter nach Norden gerutscht. Und dort sehen wir tatsächlich auch, wenn wir mal Glück haben, so alte Paläoböden, die, da schließt das auch wunderschön den Kreis der bodenbildenden Faktoren und anschließend der Prozesse, die haben häufig eine Rotfärbung drin. Also das sind so rubifizierte Böden. Heißt, da gibt es einen Shift bei den Eisenoxiden, die sich bilden. Also dann haben wir eher so Hämatit drin, also das rote Zeug, und der Goethit, also das braune Zeug, ist dann weniger drin. Und da ist dann die Farbe ein ziemlich sicherer Marker, wenn man sich so denkt, boah, also ich habe auch so ein Beutelchen, da habe ich mir auf irgendeiner Exkursion mal eingesackt, als ich das Zeug da gesehen habe, habe ich gedacht, das brauche ich für die Vorlesung. Der sieht aus wirklich wie so Maggi-Tomatensuppenpulver. Ja. Stammt aber halt dann wirklich so aus dieser mesozoisch-tertiären Verwitterungsdecke, die halt so intensiv rotfärbend verwittert hat. In manchen Regionen zumindest. Und das sind so Marker dann für uns. Also normalerweise sagt man, Klima ist der Steuerer und seit der Warmphase des Holozäns sind wir in einer kontinuierlichen Rutsche unterwegs. Die Pleistozänböden sind dann wieder ein bisschen anders, wobei bei uns ja quasi dann der Herd runtergedreht wurde. Also da allein aufgrund der Kälte haben wir ja dann nicht mehr so eine intensive Bodenbildung gehabt. Das reduziert bei uns so den Formschatz und reduziert ihn meistens halt auf glaziale Ablagerungen und oder Geli-Soli-Fluktionslagen, also die wir so in den Mittelgebirgen hatten.
Ja, Soli-Fluktion kann ich ein Lied von singen. Ich war jetzt kartieren im Mittelgebirge in Osthessen. Mhm. So hast du halt nur Soli-Fluktionsdecken, ne? Gerade in den Höhenlagen, ne? Vielleicht können wir noch kurz erklären, Soli-Fluktion, wo kommt das eigentlich her und was hat es damit auf sich? Also ich kann es vielleicht erstmal beschreiben, was passiert, wenn man in so eine Soli-Fluktionsdecke mit einem Pürkauer reinpürkt. Das ist nämlich mitunter ziemlich nervig, ne, weil da allerlei Material ist. Das hat keine einheitliche Korngröße, sondern da sind eben auch gröbere Gesteinsbrocken mit drin, sehr eckig teilweise. Ne. Und wenn man den Pürkauer, zunächst mal hat man Schwierigkeiten, den dort einzutreiben, weil er sich natürlich an diesen Steinen im Untergrund vorbeidrängen muss. Da kloppt man also schon ein paar Mal und denkt dann, er ist jetzt auf Ausgangsgestein angekommen, ne, weit gefehlt. Wenn man das geschafft hat und versucht, ihn mit der Ausziehhilfe wieder rauszuziehen, also man dreht ihn dann erstmal so ein, zwei, drei Mal, ne, versucht dann mit der Ausziehhilfe ihn rauszuziehen, dann verkeilen sich diese Steine so richtig schön seitlich am Pürkauer und halten ihn auch noch fest im Boden. Ja, also da hatten wir das eine oder andere Mal große Probleme. Aber wie kommt's denn zu diesen Soli-Fluktionsdecken?
Ja, dann hoffe ich, haben alle gut was gefuttert, weil wir haben immer bei uns so in der Lehre, oder mache ich halt gerne so diese Analogie, eines ganz, ganz zähen Kuchenteigs. Ne? Wenn, also man kann sich vorstellen, wir waren ja in den nicht vergletscherten Gebieten. Das bedeutet vor allem die Mittelgebirgsschwelle bei uns, ne? Also so die Variszen und alles, was so dranhängt, Rheinische Schiefergebirge, Westerwald und so weiter und so fort. Die waren ja alle nicht vergletschert. Was wir da hatten, war wirklich eine Kältesteppe, mal mehr oder weniger mit Vegetation besetzt, weil es gab ja nicht nur kontinuierlich kalt, das werden wir auch nachher noch klären anhand des Bohrkerns, sondern es gab auch mal Warmphasen dazwischen. Was sie aber geeint hat, ist ungefähr so ein Setting, wie wir es heute in Kontinentalsibirien kennen. Das wäre so die typische Landschaftsform, die wir da antreffen würden, die halt geprägt sind durch Permafrostböden. Und Permafrost zeichnen sich ja auch dadurch aus, wir hatten ja selbst in der Eiszeit auch saisonale Temperaturschwankungen. Das heißt, im Winter knacke kalt, alles hart durchgefroren, aber im Sommer schafft es quasi die oberste Lage durch Insolation halt eben einfach aufzutauen. Allerdings schafft es halt die Sonne, den Boden nicht durchzutauen, deshalb ja Permafrost, also der immer frostige Boden. Und dabei passiert jetzt einfach die Situation, wenn jetzt, sag ich mal, der oberste Meter auftaut, habe ich darunter noch einen festen Eiskörper. Das heißt, keine einzige Pore kann Wasser aufnehmen. Das ist bretthart durchgefroren, das Zeug. Und ich habe natürlich noch selbst im Sommer geringe Temperaturen und wenig Vegetation. Das heißt, wenig, was mir aus dem System was rauszieht, bedeutet also, das Wasser bleibt erstmal im Boden drin. Und das ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt in einer tischebenen Fläche sind. Da gibt's so funky Zeug wie so Frostmusterböden, die dadurch entstehen, dass, wenn es friert, kennt jeder von der Bierflasche im Gefrierfach, Wasser dehnt sich aus, da platzt die Flasche. Im Boden passiert da im Grunde dabei, dass Steinchen so weggedrückt werden, wenn der Boden halt dann aufquillt beim Gefrieren. Und beim Abtauen setzen sie sich halt wieder runter. Und irgendwann kommt da so ganz funky polygonale Muster raus. Sieht manchmal so aus wie so Bienenwaben auf dem Boden. Das ist halt in ebenen Flächen. Sobald ich, und da gibt's eine seltsam spezifische Zahl, auch die hat man nach 10 Jahren Seminar und dann drin, 3 Grad Hangneigung ist so die Zahl, von der man sagt, da beginnt das Fließen. Und dann kommen wir halt in diesen 10-Kuchenteig, sagen wir mal so einen richtig schönen, ja, halb fluffigen Kuchenteig mal zusammengehauen hat, so für so einen Blechkuchen. Und man neigt das Blech mal so um knapp 3 Grad. Man kann halt Geodreieck dran halten, man kann aber auch 10 Grad geben, dann geht's ein bisschen schneller. Wird man halt merken, das bewegt sich langsam, hangabwärts. Und das ist genau das, was dann halt diese Böden über Jahrtausende im Grunde ja gemacht haben. In den Kaltphasen unter Permafrostbedingungen quasi immer ein bisschen runtergekrochen sind, ne, den Hang. Und wir reden halt da unter Nicht-Frostbedingungen auch von Solifluktion, also Bodenfließen. Sowas kann auch unter Umständen in warmen Klimaten passieren. Und wir haben meistens halt den Sonderfall der sogenannten Geli-Solifluktion. Das ist ein Riesenapparat, ein Wort, sagt aber nur, dass wir sowohl Frosthub und Senken haben, also dieses ich friere und quelle auf und taue auf und gehe wieder zusammen, plus eben dem Gleiten. Was dazu führt, was du ja selber gesagt hast, dass wir eine indifferente Masse finden. Das heißt, da ist nichts mehr an Schichtungen drin, da ist nichts mehr an Horizonten drin, was natürlich, wenn man darüber nachdenkt, super viele Paläoböden unwiederbringlich kaputt gemacht hat. Also ganz viel, was sich vor den Eiszeiten gebildet hat, wenn wir nie wieder rekonstruieren können, weil das Ding über Jahrtausende immer wieder so jeden Sommer quasi wieder ein paar Zentimeterchen runtergerutscht ist, sich dabei schön gemischt hat, ne, jeden Winter aufgequollen, im Sommer wieder zusammen. Das heißt, im Grunde sucht man auch in diesen Glaziallagen immer nach Markern, also distinkten Inhaltsstoffen, die meistens auch wieder klimatisch gesteuert sind. Also zum Beispiel ist ganz klar, Vorhandensein von Löss ist für uns so ein Indikator, das ist eine bestimmte Zeitphase, wahrscheinlich. Ne? Also das hilft uns so ein bisschen, diese üblichen Hauptlagen, Mittellagen und was es alles gibt, halt eben auseinander zu dröseln, indem man halt einfach Marker für distinkte Ereignisse findet. Und Löss als karbonatisches Sediment, was in vielen Regionen tatsächlich das einzige karbonatische ist, was da rumfliegt, ist zum Beispiel so ein sicherer Marker, um zu sagen, ich bin ungefähr in dieser Zeit des Pleistozäns zu Hause. Weil ich weiß, anhand von vielen Befunden, die ich datieren kann, in der Zeit gab es halt zum Beispiel Lösseinwehung.
Ja, also wir sehen schon Paläoböden zu finden in Deutschland. Wir haben ja jetzt über die Mittelgebirgsregionen gesprochen beispielsweise, ne, mit diesen Solifluktionsdecken. Das norddeutsche Tiefland, wo natürlich die letzte Inlandsvereisung auch eine ganze Menge kaputt gemacht hat. Also das ist dann gar nicht so einfach. Also es müssen schon besondere Verhältnisse oder besondere Umstände vorgeherrscht haben, dass diese Paläoböden überhaupt noch ans Licht treten und dass man die überhaupt noch untersuchen kann. Wie war denn das jetzt am Lacher See?
Ja, also da haben wir natürlich auch Paläoböden, sehr viel reliefiertes Gebiet, also auch sehr viel an diesen entsprechenden Rutschungsbedingungen und Rutschungsereignissen. Interessanterweise, da kann ich auch nochmal ein Bild zur Verfügung stellen, das können wir auch gerne mal auf Instagram dazu teilen, weil das ist quasi direkt hinter meinem Haus, ist der Aufschluss, das ist so ein ganz berühmtes Ding, wo nämlich mal sehr langsames Bodenfließen auch stattgefunden hat, wo nämlich vulkanische Ascheablagerungen sich auf den Weg gemacht haben, aber als Schichtung erhalten geblieben sind. Das heißt, da siehst du mal wirklich so ein Umbiegen von Schichten, weil es wieder runtergerutscht ist. Das ist super spannend. Kann ich gerne auch mal mit so kleinen Hinweisen dran, können wir das mal teilen. Aber ansonsten, ja, drumherum war es die gleiche Suppe. Na, also wir haben hier natürlich viel Vulkanismus, wobei der eher kleinräumig war. Es gab so 2 bis 3 große Ereignisse hier. Riedener Komplex war ein großer Vulkan, der ist so ungefähr 300.000 Jahre alt. Vera Kessel wäre der nächste große Caldera-Vulkan und das jüngste Ding ist halt der Lacher See-Ausbruch. Und der ist wiederum ganz am Ende des Pleistozäns und deshalb ist er in mehrfacher Hinsicht super interessant und er taucht auch im Paper wieder auf, weil er zum einen nach Lehrbuchmeinung immer einen sehr guten Anhaltspunkt gibt, wenn ich diese Asche des Lacher See-Vulkans finde, weiß ich, ich bin beim Durchbuddeln ungefähr am Ende des Pleistozäns angekommen. Das ist reiner Zufall auch mal wieder. Der beste Mitarbeiter der Bodenkunde ist reiner Zufall. Haha. Fips Rasmussen bedankt sich. Ne? Er fällt aber halt genau dieser Ausbruch aufs Ende des Pleistozäns. Das heißt, wenn ich die mal irgendwo finde, das ist ein super geiler Marker, weil ich ganz stabil sagen kann, okay, so viel von dieser Tefra gibt es nicht in Europa, insbesondere nördlich der Alpen nicht. Da ist es schon ziemlich ein ziemlich einmaliges Ding tatsächlich. Und da habe ich einen ziemlich genauen Marker tatsächlich, wie alt ich bin. Und dazu haben wir so ein Buy-Paper dazu gepackt. Das ist wirklich Rocket Science teilweise, was die betrieben haben. Deshalb ist es auch in Nature publiziert. Das ist 21 nochmal neu datiert worden. Also man ist sich inzwischen auf Basis von ganz vielen Befunden, also auch zum Beispiel C14-Datierungen von Baumstämmen, die man in der Nähe des Lachersees gefunden hat, die eingeschlossen waren in den Ausbruchsmassen, ist man sich auf plus minus 9 Jahre inzwischen sicher, dass es 13.006 Jahre vor heute war. Was sehr gut mit den langen Zeit-Eiskernen und Warvenchronologien, also den Seeablagerungen, die wir haben, mit dem Ende der letzten Kaltzeit zusammenfällt. Also das ist ein super praktischer Marker, der auch geochemisch super eindeutig ist. Also wenn ich irgendein, sag ich mal, Element-Screening mache und gucke, was ist da drin, wenn ich den Verdacht auf Lachersee-Tephra habe, kriege ich einen ziemlich genauen Fingerabdruck, der mir sagt, das ist sehr eindeutiges Zeug, was in großen Mengen rausgekommen ist. Also wir reden im Nahbereich hier von, also paar Dörfer weiter liegen 20, 25 Meter. Also da ist es auch nicht runtergekommen. Hat aber Verwehungen bis nach Schweden, also vor allem Richtung Osten gebracht, die dann zwar in Millimeter Mächtigkeit nur noch sind, aber ich kann es durchaus nachweisen als chemischer Fingerabdruck. Und das ist natürlich bei so einer Datierung echt eine super Sache, wenn ich so eine Lage mal da drin finde.
Wahnsinn, das ist ziemlich abgefahren. Hat man, glaube ich, als außenstehende Person gar nicht auf dem Schirm, was da alles möglich ist, ne, mit solchen Ausbruchsereignissen auch. Ja.
Und das, sag ich mal, um den Schwenk zum Paper zurückzumachen, haben die natürlich auch gemacht. Na, das heißt, die haben zum einen, weil sie wussten, sie sind da auch im Bereich, wo Lachersee-Tephra zum Liegen kommt, haben die natürlich gesucht und auch gefunden. Das heißt, da haben wir auch eine relativ klare, klaren Marker. Und man spricht dann, wenn man jetzt schon in Zeitphasen arbeitet, vom Ende der sogenannten jüngeren Dryas-Zeit. Also es gibt die Dryas und das Alleröd, das sind so zwei Begriffe, die immer wieder fallen am Ende des Pleistozäns, weil wir eben keine durchgehende Kaltzeit hatten. Teilweise sind das nur Zeiträume, die sind nachweislich 200, 300 Jahre nur in Anführungsstrichen gewesen. Menschlich gesehen langer Zeitraum, geologisch ein absoluter Wimpernschlag, wo wir richtige Kälteeinbrüche noch hatten, aber auch Warmphasen dazwischen. Also die Alleröd-Phasen zum Beispiel sind die Warmphasen und die Dryas-Phasen die Kaltphasen. Und die jüngere Dryas ist die letzte Kaltphase. Genau an dem Ende ist der Lachersee quasi ausgebrochen. Danach wurde es dann merklich wärmer. Dann gehen wir halt quasi über ins Holozän, also vom Präborealen ins Holozän dann quasi rein. Und das ist so das klimatische Setting, was wir hier sehen. Also die gehen im Grunde davon aus, ihr Bohrkern, wer das Paper vor Augen hat, das wäre die Abbildung 6, wo man an der Musterbohrkern von 5 Metern zu sehen ist, die gehen im Grunde davon aus, dass ihr Bohrkern in dem Talgrund bis in die ältere Dryaszeit zurückgeht. Und das sind halt so Zahlen, ja, irgendwann hat man die mal ungefähr raus, aber so von der Chronologie, die man reinsetzt, liegen wir bei der älteren Dryaszeit so bei 13.500 Jahren knapp. Das heißt, immer noch sehr nah am Lachersee. Das heißt, was wir hier sehen, ist 500 Jahre bis zum Ende des Pleistozäns und dann nochmal 13.000 Jahre Pleistozän bis heute. Das ist im Grunde so das, was mutmaßlich aufgrund der Datierung im Bohrkern da steckt. Das heißt, wirklich so die letzten 500 Jahre der Kaltzeit, aber innerhalb diesen 500 Jahren haben wir nochmal zwei Schwankungen gehabt. Also zweimal warm, zweimal kalt. Zwei Alleröds, zwei Dryas-Phasen dann im Grunde. Jo, und was haben sie rausgefunden? Also um es kurz zusammenzufassen, sie sind sich relativ sicher aufgrund der Befunde, dass man also auch unterschiedliche klimatische Bedingungen sehen kann, dass man aber auch sehen kann, dass natürlich die Vegetationsphasen oder die Vegetationsbedeckung anders war und dass man auch durchaus teilweise schon gemerkt hat, dass vielleicht menschlicher Einfluss sich so langsam aber sicher reinschleicht. Die haben es nachher in ihre Discussion in Phasen eingeteilt, also was wir in diesem Bohrkern sehen und haben das ganz grob erstmal in zwei Phasen unterteilt, was super einfach ist, weil wir dann erstmal sagen können, okay, zwei kann man sich merken, das ist nicht zu komplex, das System. Phase 1 wäre also quasi die Kaltphase, also das letzte Glazial im Grunde, was da drüber gegangen ist und Phase 2 die Neuzeit, also sprich Präboreal bis Holozän dann eben rein. Und wie schon gesagt, allein in dieser ersten Phase, die haben sie untergliedert in vier Unterphasen, hat man halt einfach Schwankungen gesehen. Es wurde mal wärmer, mal kälter. Und dementsprechend kann man eigentlich jetzt so deine Lehrbuchfolgen auch daneben legen und sagen, okay, was sind so die dominanten bodenbildenden Prozesse, wenn es kalt ist, wenn es eher wärmer ist. Na, also dementsprechend konnte man da schön was nachweisen. Und wenn man sich auch den Bohrkern anguckt, also das ist wirklich so ein Ding, also bloß nicht uns oder die Autoren oder sonst was fragen, wir haben es ja gesagt, aber legt's euch daneben, dass man mal wirklich diesen Bohrkern sieht, weil dann sieht man halt auch mal die unterschiedlichen Mächtigkeiten tatsächlich. Weil es gab Phasen, wo super viel reingekommen ist und Phasen, wo sich über 100 Jahre praktisch gar nichts gesammelt hat an Befunden. Und von der ältesten Phase ist gar nicht mal so viel aufgeschlossen gewesen. Also man geht im Grunde davon aus, da hat sich nicht mehr so oder noch nicht so viel getan. Da sprechen sie halt auch von einem C-Horizont tatsächlich. Also noch nichts mit B oder A, was sich drauf gebildet hat. Was hauptsächlich ein Zeichen für die auch ist, dass wir halt eher eine Kältesteppe wirklich hatten. Hauptsächlich physikalische Erosion, nicht viel an bodenchemischen Prozessen, die ablaufen. Das heißt, das sind eher so indifferente Sedimentablagen, die wir dort sehen. Spannend wurde es aber dann in der zweiten Unterphase des Glazials, also wo es wieder wärmer wurde. Und Wärme ist ja für uns dann immer der Motor für bodenbildende Prozesse. Je wärmer es wird, je feuchter es wird, desto mehr mikrobielle Aktivität ist da, desto mehr Bodenleben, Pflanzen gehen drauf. Also alles, was so am Material quasi rumnagt. Das kam tatsächlich so in diese mittleren Alleröd, also in der ersten Warmphase, die sie in ihrem Bohrkern drin haben, wo man sehr viel Flugsande gefunden hat. Also vom Englischen her Aeolian Sand genannt, also über den Wind wahrscheinlich antransportierte Sande, was für die erstmal ein Marker ist, es war ziemlich nackige Erdoberfläche, also wenig Vegetation, die das Zeug festgehalten hat, also kommt viel über den Wind an, aber gleichzeitig interessanterweise in einer sehr mächtigen Lage immer wieder eingesprenkelt Holzkohlenreste. Die waren super wichtig für die. Also Holzkohle ist eh was, wenn du mit Paläoböden arbeitest, da geht dann quasi dein Herz auf, weil du weißt, du kriegst quasi einen ziemlich sauberen Marker auch, was da gewachsen ist. Und hauptsächlich haben sie Kieferkohle gefunden. Also sprich, dass man schon nachweisen konnte, das wird wahrscheinlich in der Gegend so das dominante Gewächs gewesen sein. Was für mich auch so das erste Fragezeichen gestellt hat, weil normalerweise lernt man immer nach Lehrbuch so die Birke. Ist eigentlich so der Klassiker an Pioniergehölz, wenn sowas frisch wächst. Und Birke haben wir heutzutage sehr häufig in den Kältesteppen. Da haben sie aber tatsächlich wenig gefunden. Die sind jetzt sogar so weit gegangen zu sagen, die gab es da wahrscheinlich nicht, was spannend ist. Also da könnte man auch einfach mal Glück oder Pech haben, weil die ja nur einen sehr kleinen Raum beprobt haben. Also flächendeckend, vielleicht gab es da die Birke, ich gehe auch fest davon aus. Aber für ihr Gebiet haben sie halt hauptsächlich nur verbrannte Kiefern gefunden da drin. Und auch hier kann man wieder fragen, brennen? Was soll da oder wer soll da rumgebrannt haben? Und eine kleine, und das ist für die auch wirklich so die kleinere Interpretation, wo sie sagen, die steht auf dünneren Beinchen, wäre tatsächlich Beginn von Brandrodung. Also sprich, dass so, dass ein erster Marker dafür sein könnte, dass also so, ja, Landgewinnung betrieben wurde, in kleinstem Maßstab zwar, aber es könnte durchaus sein. Sie sagen aber selber auch die Literaturbasis für den, Einfluss des Menschen auf Feuerentwicklung und so ist die Literaturbasis super dünn. Aber was wir halt wissen, und das ist halt immer so ein, ja, fast so ein Survivorship-Bias, weil wir sehen halt super viel Holzkohle im Boden, weil das brutal stabil ist, das Zeug. Das heißt, wenn es einmal nur ein bisschen irgendwo gebrannt hat, dann bleibt die Kohle sehr stabil im Boden drin. Was cool ist, weil die können wir nutzen, um zu datieren. Wir können sehen, was war das vorher für ein Baum. Also die ist sehr, sehr wertvoll für uns. Aber natürlich überschätzt man dann eventuell so die Frequenz von Feuern. Wenn ich viel Kohle irgendwo finde, und man sagt auch früher immer, also wir haben es in der Bodenkunde gelernt im Studium, Holzkohle ist der sicherste Marker für ein Kolluvium. Weil irgendwo, wenn sich was bewegt, da ist immer Holzkohle mit dabei, das Zeug ist so stabil, das kann man vor 8000 Jahren hier gebrannt haben, du findest es wieder irgendwo am Hangfuß. Ne? Also das ist so ein gerne genutzter Marker für sedimentäre Records dann. Und da haben sie einiges drin gefunden. Die gehen halt davon aus, natürliche Waldbrände, eventuell der Hinweis darauf, dass wir schon menschlich so einen Einfluss damit da drin haben. Und das geht dann quasi über, immer noch quasi in der Phase Alleröd, also Warmzeit, aber schon so einen Übergang rein, in die letzte Kaltphase rein, dass man dann auch gesagt hat, okay, wir finden jetzt hier tatsächlich diese Einflüsse noch vom Lacher Seevulkan. Also die hat man dann chemisch nachweisen können, also wirklich diesen geochemischen Fingerabdruck. Man hat sedimentär auch gesehen. Das ist dann in der nächsthöheren Einheit des Bohrkerns quasi drin gewesen. Und das macht auch nochmal tatsächlich dieses letzte Zucken der Warmphase noch ein bisschen was mit. Und was da super spannend ist, wer sich dann wieder den Bohrkern anguckt, in dieser Phase, wo der Lachersee ausgebrochen ist, sehen wir das erste Mal jetzt laut ihren Kartierungen ein B- und ein A-Horizont, den man auch in den Grafiken sehr schön sieht. Also insbesondere der alte A-Horizont hat einen höheren Organikgehalt, nicht Humusgehalt. Also wir schließen darauf, dass da humose Oberbodenbildung stattgefunden hat. Und ja, das ist für die so ein Marker, da hat sich ein A- und ein B-Horizont gebildet. Wenn wir so die Laufzeiten halt kennen, ne, so ein paar hundert Jahre braucht das ja tatsächlich, das sind dünne Lagen, also der B-Horizont ist bei denen rein kartiert so irgendwo in der Hausordnung 10 cm, der A-Horizont drüber 20 maximal, also so eine ganz dünne, vorsichtige Braunerde, die wahrscheinlich noch eher aussieht wie ein Ranker, je nachdem, was wir im Untergrund haben, oder halt bei Lockersediment entsprechend ganz dünnen AHC-Boden dann einfach drin, wobei sie sich sicher waren, noch ein B gefunden haben. Also eher so eine dünne Braunerde, die wir dann da drin haben. Und dann haben wir wieder quasi eher einen Cut mit drin. Das heißt so aus der letzten Kaltphase fast nichts. Erklärt sich wieder. Ne? In Kälte bewegt sich nicht viel, da lagert sich eher was um. Und dann gab es halt einen massiven Shift, weil wir plötzlich dann, was haben wir hier so, wenn ich überschlage, Schichtkörper 5 bis 2 finden, die nochmal so knapp 3 Meter der 5 Meter ausmachen. Und das ist wirklich so was, wo sie sagen, oh, da haben wir einen starken Markerz dafür bekommen, dass es plötzlich diesen Klimaschwenk ins Warme gegeben hat. Und diese gehen sogar so weit, weil es diese Mengen einfach sind, die da an Sediment runtergekommen sind, dass die sogar von ihrer Budgetierung davon ausgehen, das werden wahrscheinlich Einzelereignisse gewesen sein, so wie wir sie heute teilweise auch noch kennen, Starkregenereignisse, die zu einer hohen Erosionslast geführt haben, auf noch einem sehr nackten Boden nach der Kaltzeit. Den haben sie inzwischen auch dann als B-Horizont kartiert. Das heißt, das ist jetzt von unserem nächsten Boden ein B, aber über 2 Meter Mächtigkeit. Also da muss irgendwas Großes passiert sein und die gehen halt so von Einzelereignissen aus auf fast noch unbewachsenen Boden. Aber wir kriegen plötzlich wärmere Klimabedingungen, mehr Feuchtigkeit in der Luft, mehr Niederschlag und ganz plötzlich kommt da was ins Bewegen, was halt schon lange da rumlag und bereit war, mitgenommen zu werden. Ne? Und da bildet sich dann tatsächlich ein ziemlich mächtiger, also hier kartiert so etwas über 2 Meter mächtige B-Lage aus und darüber wieder eine A-Lage. Das heißt, da hätten wir den zweiten Braunerde-Korpus, der da irgendwie drin liegt. Und dann macht es quasi nochmal den letzten Shift hoch in Richtung der absoluten Neuzeit, weil man im Grunde laut deren Aussage sehr schön darauf schließen kann, durch die Landnahme jetzt wirklich, also sprich wo wir schon in gewachseneren Strukturen sind, wo also wirklich auch im Wald rumgefummelt wurde, ne, ein bisschen was geändert wurde, sehen wir dann jetzt wieder höhere Erosionsleistung, abermals, ne, also B-Horizonte, die sich bilden aus ehemaligen Kolluvialkörpern. Und ganz obendrauf eine aktuelle Tendenz, wo man sieht, wie schnell der Mensch dann teilweise an der Schraube drehen kann, weil sie jetzt schon ziemlich sicher sind, dass wir eine Porzellierung an der Stelle sehen. Und das ergibt auch wieder Sinn, dass wir so in den letzten, die sagen so wahrscheinlich in den letzten 300 Jahren, kam es zur Porzellierung. Warum? Ziemlich simpel, man weiß, vor 300 Jahren rückten da Franzosen und danach die Preußen an, die ja großflächig die deutschen Wälder umgebaut haben in Richtung Köhlerei. Das bedeutet auch nochmal so einen richtigen Schub in Richtung Holzkohle, die ich finde, weil man eben viel abgeholzt hat, um Holzkohle als Energieträger quasi zu gewinnen. Und zum anderen hat man immer schön mit Fichte wieder aufgeforstet. Die wächst schnell, wächst gerade, alles gut, nur die versauert halt den Boden. Und das bedeutet, wir haben jetzt als rezenteste Oberbodenhorizonte natürlich den O als Organikauflage, aber darunter halt schon E, ne? Also einen illuvial ausgewaschenen Horizont, der eigentlich eine Sauerbleichung anzeigt. Ne? Also saure Bedingungen. Und so gesehen, also wenn man jetzt diesen Bohrkern jetzt mal andersrum sieht, von der Erdoberfläche runter, was haben sie kartiert? Wir haben zuerst eine porzellierte Braunerde, also mit O, E, A und 2 Bs, ne, also vom Organischen runter in die B-Horizonte. Darunter haben wir dann wahrscheinlich eine frühholozäne Braunerde, sehr mächtig wegen den erosionsträchtigen Ablagerungen, die wir da drin sehen. Also ein zweiter kompletter Braunerde-Komplex, der da drunter hockt. Darunter nochmal eine Braunerde, die so ungefähr Lacher See zeitlich, also 13.000 Jahre alt sein dürfte, weil wir diesen Marker drin gefunden haben. Und das stockt dann auf nochmal einem C, der allerdings keinen messbaren B- und A-Horizont aufgebaut hat. Das heißt im Grunde, wenn die sich ihre 5 Meter angucken, sind die sich ziemlich sicher, dass wir 3 gewachsene Braunerden haben und nochmal einen zusätzlichen solitären C-Horizont ganz unten drin. Und das ist schon also sehr schön von den Befunden auch dargelegt. Also sie sind auch weit ins Detail gegangen mit Rundung der Sandkörner, um sicher zu sein. Die sind wahrscheinlich durch den Wind transportiert und so weiter. Aber durch die bodenchemischen Parameter insbesondere, nochmal der Hinweis auf Abbildung 8, habe ich ja ganz am Anfang mal gesagt, wo man also sehr schön sieht, wo so einzelne Ausschläge sind. Organikgehalt zum Beispiel, ne? Oder verschiebt sich die Textur ein Stück weit? Haben wir vielleicht höhere Eisengehalte mal so drin? Also es ist schon sehr schön engmaschig die Argumentation geführt, warum die sich quasi für diesen dreifachen Stockwerkbau entschieden haben. Und das ist schon, eben weil wir ja häufig diese Fließerdebedingungen auch drumherum haben, die vieles kaputt machen, ist es schon spannend, dass die also zumindest aus den letzten ja knapp 13.000, 14.000 Jahren 3 Braunerden übereinander auseinanderziehen konnten. So quasi als ein großes Klimaarchiv. Ja, und die letzte Frage ist ja eigentlich noch die, wie sind die sich jetzt sicher, dass das dieses Alter ist? Ich habe jetzt erstmal schön einen vom Pferd erzählt, ne, so 3 Braunerden übereinander. Da kommt dann wieder Datierung ins Spiel, weil man eben dann die, insbesondere die Kohlen, die man drin gefunden hat, sehr schön C14 datieren konnte und auch entsprechend in bestehende Archive einhängen konnte. Weil das muss man sich auch mal vorstellen, ein einzelner Befund sagt praktisch gar nichts. Ich brauche einen Referenzrahmen. Und es gibt in der Paläoklimaforschung und auch in der Paläobodenforschung immer ganz gute Marker. Also der große klimatologische Marker ist der Vostok-Eiskern. Das ist so die Benchmark für Klimabedingungen global. Also wo war es global kalt, wo war es global warm. Das ist also einer der ja längsten kontinuierlichen Eisbohrkerne, die man hat, wo man auch gerne mit den Gasen datiert. Also so ein Verhältnis Sauerstoff 16 zu 18 zum Beispiel sagt uns ein bisschen was über Temperaturbedingungen. Und gerade auch für die Region, wo wir hier mit dem Paper unterwegs sind, gibt es noch was Spannendes, weil ein ganz, ganz bedeutendes Klimaarchiv auch für Europa sind die sogenannten Varven. Das sind also Seeablagerungen, die genauso und sehr schön sagen können, ähnlich wie Jahrringe eines Baumes, wie war denn die Umwälzungsdynamik im Gewässer? Das heißt, wie oft rotierte quasi die Wassersäule? Das sagt uns viel darüber aus, wie so die jahreszeitliche Dynamik ist. Wir finden Pollen da drin, was sehr gerne gemacht wird. Also wir können sehr sicher sein, was wächst hier um den See rum. Und es gibt in der Eifel halt eine Handvoll der perfekten Seen, nämlich die sogenannten Mare, also so Sprengtrichter, kleinere Vulkane, kein Vergleich zum Lacher See, aber die halt abgeschlossene Seesysteme bilden. Ohne Zufluss, ohne Abfluss, das heißt, nur mit der Atmosphäre in Austausch. Und die sind natürlich super geil, wenn ich halt diese Varven rauskartieren will. Und da ist zum Beispiel das Meerfeldermaar in der Eifel so die Benchmark eigentlich. Also auch hier in der Region im Grunde gelegen, wo man also einen ziemlich, ziemlich guten Klimarekord über knapp 20.000 Jahre ziehen kann. Mit auch der guten Aussagequalität, was ist denn hier überhaupt gewachsen? Also wie kann ich mir das Ökosystem hier vorstellen? Im Bereich der Eiszeit. Und das sind auch so ganz wichtige Befunde, die uns überhaupt ein Bild davon gegeben haben, wie es hier mal aussah. Weil eben ganz viel, gerade bodenkundlich gesehen, durch eben die Fließerden kaputt gemacht wurde. Weil halt alles zermengt und vermengt wurde. Das heißt, unser Rekord, der eigentlich durchgehend bestand, ist halt einfach wie, als hätte das Kartendeck gemischt. Du findest also keine Reihenfolge mehr, kannst es nicht mehr richtig zuordnen. Und dann sind natürlich so ungestörte sedimentäre Ablagerungen, wie so eine Seesedimente, diese Varven, sind super wichtig, um sowas halt durchkartieren zu können. Und in die hängt man das dann ein. Das heißt, man sucht dann quasi, wo passt denn so unser Muster, was wir hier gefunden haben, in die langen Zeit rein. Und wer da mal schnürfen will, ich suche die Links auch nochmal für die Shownotes zusammen. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den wir damit reinbringen sollten. Es gibt sowas zum Beispiel auch für Jahrringe. Gibt es öffentliche Datenbanken. Das ist super spannend, weil die werden dann halt offen der Forschungscommunity zur Verfügung gestellt. Damit eben Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ich habe hier einen Baum gefunden, ich würde den zum Beispiel mal gerne in eine lange Zeitreihe einordnen, wo hänge ich denn da, kann das in öffentlich zugänglichen Datenbanken quasi abgleichen. Also dass man für Regionen Europas hat man so Fingerabdrücke der Klimabedingungen, die auch relativ weit zurückgehen tatsächlich.
Das ist sehr, sehr abgefahren, Julian, und ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich mich auch jetzt schon in dieses Paper verliebt habe, alleine in die Abbildung. Du hast ja vollkommen recht, ja. Ich finde vieles genial daran, vor allem auch einfach, also so einfache Sachen auch, ne? Wenn ihr euch die Bohrkerne zum Beispiel mal anschaut, die Julian beschrieben hat, da ist es die eine Sache eben, die eine Hälfte des Bohrkerns schön zu beschriften mit Zahlen und Horizontbezeichnungen, aber die andere Sache ist es einfach auch, die zweite Hälfte unbeschriftet daneben zu legen, dass man eben nochmal einen vollumfänglichen Eindruck bekommt, ne? Und ich bin ein Freund von so einfachen und genialen Lösungsansätzen, ne? Und auch tatsächlich diese große Abbildung mit den chemischen Kennwerten, Julian. Damit hast du mich ja vollkommen jetzt gefasst, ne? Und vielleicht können wir das mal ganz kurz ansprechen, was da alles dargestellt ist. Wir müssen das, glaube ich, nicht ins Detail durchdiskutieren. Aber ich finde es allemal spannend, ne? Also wir haben ein Gesamtkohlenstoffgehalt, TOC, ne? Wir haben Carbonatgehalt bezogen auf den Kohlenstoffgehalt mit dem Phosphat, ne? Was haben wir? FeOx und FeD beispielsweise und Totaleisengehalt. Das kann man vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Ne? Also wenn man versucht, sage ich jetzt mal, verschiedene mineralische Eisenbestandteile zu analysieren. Ne? Da gibt es eben Eisenminerale, die gut kristallin sind und welche, die nicht so gut kristallin sind. Ne? Also die unter natürlichen Bedingungen, sage ich mal, mehr oder weniger gut Kristalle bilden, ne? Und das versucht man eben abzuschätzen über die Extraktion mit bestimmten Extraktionsmitteln. Kann man das so runterbrechen, ja? Und das ist quasi das, ne? Also das eine ist Oxalat, dafür steht FeOx, ne? Und FeD ist, glaube ich, Dithionitzitrat, mhm. Ne? Das wäre quasi das Eck, ne? Und man löst entsprechend die entsprechenden Bestandteile halt in diesen Lösungsmitteln und analysiert dann, wie viel ist in Lösung gegangen. Ne? Und das muss man, glaube ich, nicht im Detail verstehen, was dahinter steckt. Das ist eben auch sehr viel Bodenmineralogie. Aber alleine, wenn ihr euch dort eben die Eisengehalte mal anschaut, dann seht ihr eben, dass bei den untersten, ne, die sind hier numerisch mit 6 und 7 durchnummeriert, ne, eben die Eisengehalte komplett abgehoben sind, ne? Also das ist ja, du hast ja gesagt, das ist ja noch oberhalb dieses C-Horizonts, ne? Beispielsweise die 6, mhm. Ne? Das wäre ja diese kurze Phase der braunen Erde, die sich dann wie hattest du gesagt, im Laufe der ersten Warmzeit gebildet hat.
So, ne? Ende der ersten Warmzeit zwischendrin.
Ja, ja.
Genau, das ist der Punkt, ne? Weil du kannst ja dann sofort weiterdenken und sagen, ey, Mensch, ne, klar, dann hat sich mal ein B-Horizont, so ein verbraunter B-Horizont gebildet. Ja. Ne, also wo du dann halt wirklich Eisen oxidiert drin vorliegen hast, was eben im C zum Beispiel nicht so der Fall ist. Ne, ja. Also das super plastisch tatsächlich dargestellt. Und auch, ich muss sagen, also ich war dann auch so, als ich so durchgeguckt habe, man schnüfft ja immer so durch die Paper dann so durch, welche ist schön. Das war so ein Ding, was mich so ganz billig über die Grafiken gefangen hat, wo man ja, ja normalerweise sagt so, müsste erst mal lesen und so. Ah, ich auch so, meine Güte, also das habe ich selten so schön tatsächlich dargestellt gesehen. Auch so kreative Lösungen wie, dass die Textur über ein Liniendiagramm dargestellt haben. Ist null Konvention, hilft in dem Fall aber tatsächlich. Na, also ist schon schön, dass man halt so einen dominanten Sandpeak dann zum Beispiel sieht, ne, was halt einfach unter den Klimabedingungen so das die dominante Korngröße ist unter physikalischer Verwitterung. Ne, und wann es vielleicht auch mal nicht so krass ausgebildet ist von den Peaks her. Ne, und sehr, sehr schön einfach. Also es ist wirklich, also ich werde da auch, glaube ich, ein paar Inspirationen mitnehmen. Und auch das ist ja immer gut, wenn man es also schön zitiert. Also wer sich von sowas auch anstecken lässt. Es tut keinem weh und freut dann auch die Leute, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben die Ergebnisse nach, zum Beispiel in diesem Fall, Dotterweich et al. Aufgeschlüsselt. Das ist eine Zitation für die Leute, die sich das erste Mal richtig Arbeit gemacht haben. Man hat sauber zitiert und darf sich dann aber auch sauber davon inspirieren lassen. Also ich glaube, ich werde, wenn ich jemals irgendwie nochmal mehrere Parameter mal. Ich glaube, ich werde da mal so in die Richtung vorfühlen auch tatsächlich. Weil da waren jetzt ein paar sehr kreative Lösungen, muss ich auch sagen, drin, allein in der Darstellung.
Nee, also wirklich schön. Und das haben wir uns ja auch vorgenommen, dass wir die Autorinnen und Autoren auch mal, sage ich mal, informieren, vorsichtig, ne? Dass wir hier die Paper besprechen. Und das werden wir, glaube ich, bei diesem auf jeden Fall machen. Weil das ist einfach auch an der Stelle mal ein Lob für so tolle Darstellungen, für so ein schönes Paper, was ich mir jetzt definitiv schon abgelegt habe. Das landet also auf meinem Tablet und wird von mir auch nochmal gelesen, weil das hat mich wirklich auch gefangen. Ja, Und noch ein letzter Gedanke von mir zu diesem Thema, ne? Das ist ja auch wirklich interessant, ne? Weil das eben auch, wenn man sich die Bohrkerne anschaut, halt Befunde sind, die ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Hessen da rumkartiere, natürlich, die mich, glaube ich, erstaunt zurücklassen würden, ja. Du kartierst dann dort und alleine im ersten Meter hast du dann im erwarteten Unterbodenbereich dann auf einmal nochmal ein Aha-Horizont drin, ne? Und dann kommst du natürlich ins Grübeln, wie ist es, wie kann das sein? Ja, du zweifelst dann vielleicht an deiner Zurechnungsfähigkeit im Gelände, ja, aber ich glaube, so intuitiv kommt man da nicht drauf, dass das eben tatsächlich ein, ja, ist ja dann schon ein Paläoboden, ne? In dem Fall. Ne? Wahnsinn. Also, das ist, gibt mir sehr viel mit.
Julian, was ich halt auch mal, sag ich mal, so sehr sympathisch finde, ist, es zeigt, du kannst selbst im kleinsten lokalen Untersuchungsgebiet im Zweifel einen spannenden Befund rauskriegen. Weil das ist ja im Grunde der krasse Gegenentwurf zu, wir fördern nur noch, wenn irgendwie im außereuropäischen Ausland eine Riesenkampagne gefallen. Die haben sich echt ein winziges Tal im Pfälzerwald ausgeguckt, was vielleicht, ja, was ist es auf der Karte, 500 Meter lang ist an Talboden, lassen Kilometer sein. Und haben das Ding dann aber dafür nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Also wirklich so methodisch superbreit eine komplette Geschichte erzählt. Und ich finde, das macht auch mal Mut, weil das fehlt mir manchmal tatsächlich so dieses, dass man nochmal so einfach, jetzt ist es nicht, weil es meine Region ungefähr ist, wobei Pfälzerwald ist auch wieder weit weg, aber halt auch mal den Mut zu haben, zu sagen, wenn man natürlich den Luxus Zeit und Geld hat, das ist immer so die Einschränkung, aber man wirklich nochmal so im kleinen Regionalen mal auch einfach mal ein bisschen genauer unter die Haube guckt, ne? Und man wirklich sagt, okay, was finden wir eventuell auch vor der Haustür für noch für spannende Befunde letztlich, ne?
Und wir lernen ja eine ganze Menge draus, ne? Allein schon das, was du angesprochen hast, eben der Einfluss des Menschen, ne? Wann ging der los? Wie hat er sich in vergangenen Epochen mal geäußert? Und wie umfangreich ist der eigentlich heute schon? Ne? Das siehst du ja auch da eben, ne? Diese Pozzulierung durch die Landnutzungsänderung, durch die intensive Forstwirtschaft dort, ne? Das gibt's eben nur im obersten Bereich dieses Profils. Ah, ja. Ne? Und das finde ich auch beeindruckend und das unterstreicht, glaube ich, auch mal was wir hier immer wieder ansprechen, ne? Dass es eben wichtig ist, sich mit den Böden auch regional auseinanderzusetzen, weil wir dann was über unseren eigenen Einfluss erfahren. Ne? Der Mensch ist, ich habe jetzt neulich eine Lehrbuchfolge rausgehauen zu bodenbildenden Faktoren. Da muss ich mich rückwirkend eigentlich ein bisschen schämen, dass ich den Mensch jetzt so ein bisschen randständig da nur besprochen habe. Ne? Der Mensch hat einfach einen enormen Einfluss darauf und allein das wird, glaube ich, auch durch diese Untersuchung hier gezeigt. Neben vielen anderen Geschichten, die sicherlich dann auch in der Erforschung von Paläoböden mit verwendet werden können. Ja, also ganz großartig, Julian. Da auch nochmal, wieder mal Respekt für deine gute Nase, dass du hier.
Respekt, wie gesagt, an Dotterweich et al., so ja. Ein Ding überhaupt hingestellt zu haben. Ja. Also wir suchen ja nur, ne? Wir finden ja quasi nur die Diamanten, die schon da sind.
Und genau, und das werden wir denen auch, glaube ich, mal mitteilen. Ich setze mir das jetzt gleich mal auf die To-Do-Liste. Einfach mal ein Dankeschön. Ehre, wem Ehre gebührt sozusagen. Ne? Und schaut da gerne mal rein in das Paper. Das ist sicherlich eine gute Investition eurer Lebenszeit, sich das auch nochmal im Detail anzuschauen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bei uns. Apropos, wie könnt ihr das eigentlich tun, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, Ergänzungen, weitere Ideen für andere Folgen etc.? info@zollcast.de ist dann die E-Mail-Adresse, der ihr vertrauen könnt. Täglich hunderte Mails, die dort eintrudeln, aber ihr könnt euch sicher sein, es wird zumindest alles gelesen und auf die meisten wird auch reagiert. darüber hinaus sind wir in den sozialen Medien Blue Sky, Instagram, Facebook und auf LinkedIn aktiv. Schaut da auch mal bei Alina vorbei, die hat sich ja nun auch vorgestellt und ist da natürlich auch aktiv und freut sich. Ja, und Julian, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann einen Deckel drauf auf diese Folge. Wir haben eine Menge gelernt. Vielen Dank dir. Und ja, ich bin gespannt, was du dann für das nächste Mal vorbereitest. Du hast das, glaube ich, schon mal angeteased, aber ich habe es bewusst vergessen, um mich wieder neu überraschen zu lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch eine schöne Zeit. Und Christoph und Julian sagen an der Stelle mal ganz fröhlich tschüss.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos. Und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.